Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute gleich zu Beginn die Frau begrüßen, die im politischen Berlin, glaube ich, im Moment in aller Munde ist, seitdem sie sozusagen rübergemacht hat, und zwar von den Grünen zur CDU. Und es war interessant zu hören, wie sie das begründet hat. Ich habe lange Kommunalpolitik gemacht, sagte sie. Da kann man bestimmte Tatsachen nicht ignorieren und auch nicht verdrehen. Und dann landest du in Berlin, in dieser grünen Fraktion. Da ticken viele so anders. Das war für mich ein echter Kulturschock. Was meint sie damit? Herzlich willkommen, Meli Sigmund. Freue mich sehr.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und wir wollen diesen Mann fragen, ob er auch wahrgenommen hat, wie schmallippig der ein oder andere Spitzengrüne auf die Überläuferin aus den eigenen Reihen reagiert hat und wie seine Antwort lautet auf eine interessante Frage. Darf jemand, der für die Grünen in den Bundestag gewählt wurde, plötzlich Politik machen für die CDU? Oder müsste er das Mandat zurückgeben, wie manche sagen? Vor allem aber wollen wir den Bundesarbeitsminister, der gerade, glaube ich, auf Sommertour durch das halbe Land ist, fragen, wie er das Land erlebt, besucht viele Unternehmen, spricht mit vielen Leuten. Wie geht es also Deutschland gerade und wie geht es ihm, wenn er sich klar macht, dass von, ich glaube, 176 Milliarden seines Etats, mit Abstand der größte im Bundeshaushalt, dass von diesen 176 Milliarden mittlerweile allein die Rente, ich glaube, über 110 Milliarden zu Buche schlägt. Können wir uns das auf Dauer leisten? Fragen an Hubertus Heil, herzlich willkommen. Freue mich sehr.
Danke, Herr Lanz.
Ja, und wie sieht dieser Mann das, der Chefredakteur von Table Media, der gerade aus den USA zurückkommt, der beim NATO-Gipfel war, der aber auch Volkswirtschaft studiert hat und von Wirtschaften und Haushalten demzufolge etwas versteht. Und der sagt, die SPD verliert immer weiter ihre Kernklientel, weil sie, Achtung, in Sonntagsreden verspricht, die Partei der arbeitenden Leute zu sein. Aber wenn man sich den aktuellen Haushalt anschaut, dann merkt man, die Kanzlerpartei wird immer mehr zu einer Partei der Transferempfänger. Das ist ein saftiger Vorwurf. Herzlich willkommen, Michael Brücker. Gleich zu Beginn aber sind wir verbunden mit unserem Mann in den USA, mit Elmar Thewissen. Schönen guten Abend nach Milwaukee, Elmar. Freue mich, dich zu sehen.
Hallo Markus, hallo in die Runde nach Hamburg.
Elmar, gerade kommt die Meldung rein, ich glaube die New York Post war es, die mit neuen Einzelheiten aufwartet zum Ablauf dieses Attentats auf Donald Trump. Und die Rede ist davon, dass der Attentäter, dieser 20-jährige Crooks, ungefähr 25, 26 Minuten auf diesem Gebäude offensichtlich war. Die Meldung lautet weiterhin, er wurde dort von Polizeibeamten gesehen. Und dritter Punkt, und der ist derjenige, den man irgendwie überhaupt nicht fassen kann. Dieses Gebäude soll offensichtlich das Gebäude gewesen sein, in dem diese Polizeibeamten temporär untergebracht waren. Stimmt das?
Ja, das sieht alles danach aus. Und zwar handelt es sich um eine Firma, die ihr Gebäude zur Verfügung gestellt hat und den Parkplatz, damit dort eben die ganzen Fahrzeuge für die Sicherheitsbehörden abgestellt werden konnten. Und tatsächlich hat niemand gemerkt, dass er da oben auf dem Dach war, bis Augenzeugen etwa 86 Sekunden vor den eigentlichen Schüssen auf Donald Trump die Polizisten auf ihn aufmerksam gemacht haben. Und da ist auch einer hochgeklettert, aber ist gleich wieder runter, als der Schütze ganz offenbar auf ihn angelegt hat. Und dann hat der Schütze eben das Feuer auf Donald Trump eröffnet.
Und warum war der offensichtlich nicht in der Lage, mit dem Secret Service zu kommunizieren, mit den Leuten, die auf Trump, der gerade seine Rede hält, aufpasst?
Das ist jetzt eben genau das große Fragezeichen, weil normalerweise bei so einer Veranstaltung, wenn es um Präsidenten oder ehemalige Präsidenten geht, dann koordiniert sich der Secret Service sehr, sehr eng mit der lokalen Polizei für den sogenannten inneren Perimeter, also der innere Kreis dieses Veranstaltungsgeländes. Dafür war vor allen Dingen der Secret Service zuständig, die lokale Polizei für die angrenzenden Gebäude. Aber die Grundregel gilt, niemand darf in einer erhöhten Position sein mit einer klaren Schusslinie auf den Redner. Und das ist hier offenbar verletzt worden.
Die große Frage, über die, glaube ich, halb Amerika rätselt, wie konnte es dazu kommen?
Ja, es ist wahrscheinlich wieder Abstimmungsschwierigkeiten zwischen den unterschiedlichen beteiligten Sicherheitsbehörden. Wir wissen das auch hier vom Parteitag. Da sind 40 unterschiedliche Sicherheitsbehörden damit beschäftigt, hier dafür zu sorgen, dass Donald Trump nicht wieder was geschieht. Und ähnlich wird es vor Ort gewesen sein. Irgendjemand hat es versäumt, einfach um dieses Gebäude herum aufzupassen. Und es ist eigentlich fast ein Wunder, dass dieser einzelne Mann mit einer Langwaffe, also einem Gewehr, es geschafft hat, einfach mal genau auf dieses Gebäude, das nicht überwacht worden ist, draufzuklettern und dann das Feuer zu eröffnen.
Die Bilder dieses Attentats, Elmar, sind mittlerweile weltberühmt. Es sind dabei Fotos entstanden, die geradezu ikonisch sind und die sicher in die Geschichtsbücher eingehen werden. Vielleicht können die Kollegen aus der Regie noch einmal die Sequenz zuspielen. Und ich würde dir gerne, Elmar, die Frage stellen, wie ist diese Sicherheit, der Sicherheitsring um einen ehemaligen Präsidenten, auch einen amtierenden Präsidenten, wie ist das eigentlich aufgebaut? Das ist der Moment des Attentats, den Sie gerade sehen.
Wir haben einen inneren Kreis und wir sehen, dass in diesem inneren Kreis eigentlich alles richtig gemacht worden ist. Es standen Sicherheitsbeamte in unmittelbarer Nähe von Donald Trump. In etwas weiterer Umgebung, verteilt zwischen den Menschen, auch um die Tribüne herum, weitere Secret Service Agenten. Auf den Dächern hinter Donald Trump sieht man auch Scharfschützen des Secret Service. Auch die waren offenbar alle auf ihren Positionen. Das Problem war ganz offenbar, dass eben in diesem äußeren Umkreis keine 100%ige Sicherheit gewährleistet war und dass der Täter ja auf einem sehr, ich sag mal, auf einer flachen Schräge langsam bis zum First hochgerobbt ist, um dann eben das Feuer zu eröffnen. Und erst in diesen Sekunden, als er über diese Firstkante kam, vom Scharfschützen gesehen werden konnte und dann ja auch von ihm getötet worden ist.
Da sehen wir diese Bilder. Ich habe den Fotografen der New York Times im Interview gehört, der einige dieser ikonografischen Bilder gemacht hat, unter anderem auch dieses berühmte Bild. Vielleicht können wir das einmal kurz zeigen, auf dem man offenbar sieht, wie eine Gewehrkugel sozusagen direkt auf den ehemaligen Präsidenten zufliegt. Und der sagte, er hat in dem Moment dort auf der Bühne, auch dieses Foto stammt, glaube ich, von dem Kollegen, er hat auf der Bühne zwei Dinge gesehen. Zum einen jemanden, der den politischen Instinkt hatte, sozusagen ein Foto zu kreieren, der verstanden hat, was dieser Moment ist, der mit einer Geste reagiert hat, die ihn jetzt für seine Anhänger wahlweise zum Märtyrer oder zum Helden macht. Und der sagte, aber ich habe gleichzeitig auch jemanden gesehen, das sind andere Bilder, die man auch aus dieser Serie kennt, der unendlich schwach, alt und verletzt wirkte und einfach wahnsinnig müde und kaputt.
Ja, ich glaube, das ist so. Und das war mein Eindruck auch letzte Nacht hier in Milwaukee, dass Trump jetzt angeschlagen wirkt. Also nicht einfach nur alt, sondern ein Stück weit fragiler. Das kann natürlich mit dem Anschlag in erster Linie zu tun haben. Er wirkte wackeliger, er war nah am Wasser gebaut, als man hier ihm, das kann man so sagen, glaube ich, gehuldigt hat, regelrecht als Held. Aber er hatte eben diesen Instinkt, die Faust in die Luft zu recken, fight, fight, fight zu sagen, kämpft, kämpft, kämpft. Und das ist so eine Art Schlachtruf geworden. Den haben wir hier eben schon von seinen Unterstützern auf dem Parteitag gehört. Und der wurde eben gestern Abend auch hier skandiert, als er die Halle betreten hat.
Da sehen wir gerade die Bilder vom Parteitag der Republikaner. Ich habe heute auch Bilder gesehen, auf denen er offensichtlich völlig übermüdet irgendwann kurz eingenickt ist. Also das heißt, dieses Attentat hat offensichtlich auch Folgen und das kann man ihm schwer verdenken. Wie bewerten die Amerikaner das? Die Amerikaner, Elmar, wir beide haben uns öfter darüber unterhalten, lieben Heldengeschichten. Jemand, der auf dem Boden kauert und um sein Leben bangt, den man dann rufen hört, gib mir bitte meine Schuhe, der dann aufsteht. Normalerweise siehst du zu, dass du einfach wegkommst und er versteht den Moment, die Einzigartigkeit dieses Moments und setzt eine politische Botschaft und inszeniert sozusagen diese Bilder. Wie kommt das in Amerika an?
Das kommt sehr, sehr gut an. Also wir haben natürlich überall die Bewunderung dafür von Menschen, die sagen, da hat einer überlebt, der eigentlich vielleicht nur durch eine Kopfbewegung sein Leben retten konnte. Wenn er ein bisschen anders den Kopf gehalten hätte, wäre er getroffen worden. Und hier wurde das im Parteitag oder auf dem Parteitag dann so formuliert, he survived, also er hat überlebt, um Präsident zu werden. Es wird hier sogar gesagt, es sei Gottes Wille gewesen, der habe noch einiges vor, so hat uns das eine Passantin gesagt, er habe noch einiges vor mit ihm, er habe einen Plan und deswegen sei da ein Wunder geschehen. Also Donald Trump nutzt das natürlich mit seinem Wahlkampfteam jetzt auch entsprechend aus. Aber zunächst mal gibt es natürlich für diese Reaktion von ihm große Bewunderung im Land.
Das heißt, wenn du sagst, und ich lese das auch sehr häufig, die berühmte Hand Gottes, die da offensichtlich im Spiel war, wir kennen das aus anderen Zusammenhängen, die Hand Gottes, welche Verschwörungstheorien kursieren jetzt in dem Zusammenhang? Weil das ist das Zweite, was die Amerikaner wirklich heiß und innig lieben, neben Helden, Verschwörungstheorien.
Ja, es gibt eine ganze Latte von Verschwörungstheorien. Ich bekomme momentan auch ständig E-Mails, wo Menschen mich fragen, das sieht alles so gestellt aus, das ist wie einstudiert und vielleicht ist das ja alles nur organisiert, damit er eben jetzt das nutzen kann für seine Zwecke. Ich sage hier ganz klar, es gibt null Hinweise darauf. Ich glaube das nicht. Dafür war es auch viel zu knapp, dass er sein Leben da retten konnte. Es gibt andere Verschwörungstheorien, die eben besagen, dass diese Sicherheitslücke absichtlich dort existiert habe. So. Eben um so einen Anschlag zu ermöglichen. Mit anderen Worten wird es den Demokraten Joe Biden der Regierung in die Schuhe geschoben. Auch das, glaube ich, ist purer Blödsinn. Es zeigt sich eigentlich immer wieder, wir haben es ja auch bei 9/11 erlebt im Nachklapp, dass das schlicht und ergreifende Versagen, was man für unfassbar hält, am Ende doch einfach nur der Grund war. Dieses Versagen, so war es ja auch bei Ronald Reagan in den 80er Jahren übrigens das letzte Mal, dass es so eine schwere Attacke auf einen amerikanischen Präsidenten gegeben hat.
Du sagst auch, Elmar, da gibt's spürbar eine aufgeheizte Stimmung im ganzen Land. Wie groß ist die Angst, dass die Gewalt möglicherweise eskaliert? Ich weiß das aus Reisen durch die USA, du weißt das noch sehr viel besser. Die Erzählung, dass irgendwann der Tag X sozusagen kommt, an dem man dann einfach die Macht übernimmt und sozusagen den Willen exekutiert, der vermeintlich der Wille des amerikanischen Volkes ist. Diese Erzählung kursiert seit langer Zeit. Wir haben den 6. Januar gesehen. Wie groß ist die Angst unter politischen Beobachtern und Analysten, dass es möglicherweise eskaliert?
Die Angst ist sehr groß. Angefangen bei den Sicherheitsbehörden, die das auch schon registrieren. Es gab noch keine großen Gewaltakte in den letzten Tagen, aber kleinere Übergriffe. Zum Beispiel, dass eben ein Wahlkampfbüro der Demokraten dann vandalisiert wurde. Also da hat man die Scheiben eingeschlagen und Ähnliches. Menschen sagen uns im Gespräch, sie haben Sorge, sie haben Angst, dass jetzt eben die Gewalt eskalieren könnte. Wir wissen ja, dass nach einer Studie etwa 8% der Amerikaner im Grundsatz Gewalt als Mittel zur Erreichung bestimmter politischer Ziele rechtfertigen würden. Das wären 22 Millionen Amerikaner. Waffen sind einfach verfügbar. Aber ich glaube, das Entscheidende und die entscheidende Zutat dabei ist, dass man ihnen einredet, übrigens passiert das teilweise auf beiden Seiten, dass der andere das Böse ist. Und dass man selber, wenn man gegen das Böse kämpft, das absolut Gute tut. Das ist genau das, was wir ja am 6. Januar 2021 auch direkt erlebt haben am Kapitol. Die Menschen waren überzeugt, das absolut Gute zu tun. Und das ist der Moment, wo sie für sich selber rechtfertigen, zur Waffe zu greifen, weil sie damit glauben, dem Land und allen Menschen hier tatsächlich eine Wohltat zu tun.
Kommen auch alte Äußerungen von Joe Biden wieder raus. It's time to put Trump in the bullseye. Also es ist Zeit, ihn ins Visier, ins Fadenkreuz sozusagen zu nehmen. Verfängt so etwas in den USA, wenn man sagt, ja, das hat er durchaus wörtlich gemeint. Und auch wenn er sich mittlerweile ja auch dafür entschuldigt hat und sagt, das war natürlich metaphorisch gemeint, was es mit Sicherheit auch war. Aber glauben ihm das die Leute?
Ja, es ist ganz schwer. Er hat zumindest ja durch seine Botschaft aus dem Oval Office vor zwei Tagen sehr klar gemacht, eigentlich müssen wir hier auf den Reset-Knopf drücken. Wir müssen einen Neustart haben. Wir müssen anders miteinander umgehen in der politischen Diskussion, in der Auseinandersetzung. Man kann knallhart sagen, was der andere vorhat und was daran gefährlich sein kann und so weiter. Aber man darf eben nicht den anderen zum Feind, zum Bösen hochstilisieren. Nun hat er sich für diese Äußerung in Sachen Bullseye, also im Grunde genommen das Fadenkreuz, Crosshairs wäre eigentlich Fadenkreuz. Das Bullseye ist bei einer Zielscheibe, also wenn man mit Pfeilen schießt, die Mitte, das ist das Bullseye. Dafür hat er sich entschuldigt. aber dann eben auch wieder ganz klar gemacht, was aus seiner Sicht Donald Trump vorhat, dass er eine Bedrohung für die Demokratie ist. Und wir rechnen eigentlich damit, dass Donald Trump eigentlich Ähnliches machen wird am Donnerstag, wenn er hier auftritt beim Parteitag. Also es ist nicht zu erwarten, dass er jetzt einfach nur sagt, wir müssen das Land einen, sondern dass er das flankiert mit Attacken auf den politischen Gegner. Und ja, alle Augen richten sich auf die beiden Anführer. Und wenn die nicht in der Lage sind zu sagen, das sind die Dinge, die wir ausschließen im Wahlkampf, die wir nicht mehr benutzen, diese Worte, dann kann es sehr leicht sein, dass sich ihre Anhänger auch zu weiterer Gewalt anstacheln lassen.
Vielleicht schauen wir uns einmal die Reaktion von Joe Biden an, der, wie ich fand, wieder der gute alte Präsident war, den man sich eigentlich wünscht, der sehr, sehr klar versucht hat, die Nation zu beruhigen, das Land zu einen und nicht spalten zu wirken. Wir hören einmal kurz rein. Sehr versöhnlich.
In Amerika gibt es keinen Platz für diese Art von Gewalt. Für überhaupt keine Gewalt. Punkt. Keine Ausnahmen. Wir können nicht zulassen, dass diese Gewalt normalisiert wird. Die politische Debatte in diesem Land ist sehr aufgeheizt. Wir müssen sie runterkühlen. Das liegt in unser aller Verantwortung. Ich bleibe ein Verfechter unserer Demokratie, unserer Verfassung und Rechtsstaatlichkeit. Und ich rufe zum Handeln an der Wahlurne auf. Keine Gewalt auf den Straßen. So sollte Demokratie funktionieren. In Amerika lösen wir unsere Probleme an den Wahlurnen, nicht mit Kugeln.
Das ist natürlich ganz interessant. Und wenn man dann auch die Einlassung von Trump hört, der sagte, das ist eine Chance, das ganze Land, sogar die ganze Welt zusammenzubringen. Meine Rede wird ganz, ganz anders ausfallen, als ich sie noch vor 2 Tagen geplant hatte. Das heißt, was erwartet man da in Milwaukee?
Also wir rechnen damit, dass er an die Einheit des Landes appellieren wird. Er hätte jetzt jedenfalls die Chance, wie man hier sagt, die Moral High Road zu nehmen. Also im Grunde genommen moralisch überlegen zu wirken und klar zu sagen, ich bin hier Opfer. Ich habe vielleicht, das könnte er sich vielleicht auch leisten. Ich habe ein bisschen oder ein Stück weit beigetragen zu dieser aufgeheizten Stimmung. Das mache ich nicht mehr. Aber es wäre, ehrlich gesagt, untypisch für Donald Trump, wenn er das so machen würde. Er lässt ja seine Familie, zum Beispiel Donald Trump Jr. oder auch jetzt den Vizepräsidentschaftskandidaten, den er hat, J.D. Vance, dann eben die härteren Formulierungen sagen, den Demokraten die Schuld geben an diesem Anschlag auf ihn, weil sie so eine harte Rhetorik drauf hätten. Aber die sind ja selber genauso hart in den letzten Wochen unterwegs gewesen. Also wir sind sehr gespannt, ob Donald Trump hier wirklich, ich sag mal, einen staatsmännischen, großzügigen Auftritt hinlegt oder ob er doch am Ende sich wieder in Tiraden ergeht und auch wieder Vergeltung ankündigt, so wie er es ja in den letzten Wahlkampfauftritten immer wieder gemacht hat.
Wenn man sich das mal anschaut, Elmar, auch nochmal zurückkommend auf das TV-Duell, das man da gesehen hat. Du sprichst die Tiraden von Trump an. Ich habe vor allen Dingen auch die Tiraden von Biden an dem Punkt im Kopf, der ihn einen Loser nennt. Und ich weiß nicht, wie es dir ging und wie es den Amerikanern dabei ging. Ich sehe das und denke, das ist nicht der Ton, in dem man miteinander reden sollte. Das ist nicht die Art und Weise, wie ein amerikanischer Präsident zu seinem politischen Kontrahenten sprechen sollte.
Ich glaube, das ist richtig. Das Problem ist aber, dass der Kontrahent eben, wir haben das ja an dem Abend auch erlebt, das getan hat, was man mit dem Fachbegriff Gischgalopp bezeichnet. Also benannt nach einem Soziologen oder Chemiker, der in der politischen Auseinandersetzung damals eben auch diese Taktik angewendet hat. Man überflutet den Gegner mit Lügen, mit Falschbehauptungen, mit Unterstellungen und allem Möglichen, so dass der gar keine Chance hat, das zu widerlegen im Einzelnen. Übrigens die Moderatoren ja auch nicht die Chance hatten, das zu tun, weil dann die Diskussion beendet gewesen wäre. Also es kommt darauf an, dass man diese Lügen nicht verbreitet, damit eben das nicht passiert. Und das richtet sich aber an beide. Auch Joe Biden lügt an der einen oder anderen Stelle mal. Aber ich sag mal zahlenmäßig kein Vergleich mit dem, was wir ständig bei den Wahlkampfauftritten von Donald Trump zu hören bekommen.
Du hast den Namen gerade erwähnt, J.D. Vance. Jetzt wissen wir, wer der stellvertretende Präsident von Donald Trump werden könnte für den Fall eines Wahlsieges. Da sehen wir ihn rechts im Bild, Senator aus Ohio. Was weiß man über diesen Mann? Ich kenne den und ich glaube hier in der Runde auch der ein oder andere als Bestsellerautor hat vor ein paar Jahren ein grandios gutes Buch geschrieben, das ich in weiten Strecken wirklich verschlungen habe, weil es eine unglaubliche Aufsteigerbiografie ist, die drogensüchtige Mutter, und dann gegen jede Wahrscheinlichkeit sozusagen dieser Aufstieg, Studium an Elite-Universität und so weiter. Dazu vielleicht gleich noch ein paar Sätze mehr. Aber was weiß man über diesen Mann? Wo steht der politisch? Und es gibt auch Leute, die sagen, der ist im Zweifel noch viel radikaler, als es Trump jemals war. Was ist die Idee hinter dieser Nominierung?
Also das Verrückteste an J.D. Vance ist vielleicht, dass er zunächst mal ein massiver Gegner von Donald Trump gewesen ist. Er hat vor Jahren sehr klar geäußert, dass Donald Trump eigentlich so tut, als wäre er nannte es kulturelles Heroin. Also er könnte quasi so eine Art Mittel sein, um die Leiden ein bisschen abzumildern. Aber er hat nichts zu bieten, was die Leiden wirklich verhindert für die Bevölkerung, insbesondere natürlich für die Arbeiter in den USA. Er hat ihn in einer E-Mail an einen Studienkollegen auch mal als Hitler Amerikas bezeichnet. Umso verwunderlicher, dass er jetzt Vizepräsidentschaftskandidat ist. Und das hat mit einer, ja, ich sag's mal, Konversion zu tun. Er ist ein klassischer Konvertit. Er hat tatsächlich im Jahr 2021, damals im Februar, Donald Trump in Mar-a-Lago aufgesucht, auf seinem Landsitz. Trump hatte sich da, so beschreiben es Beteiligte an diesem Gespräch hinterher, anonym, hatte sich einen Stapel hingelegt mit all den kritischen Äußerungen von J.D. Vance über ihn und hat ihn gleich damit konfrontiert. Und Vance hat als allererstes sich dafür entschuldigt, weil er sagt, ich bin den Lügen der Mainstream-Medien auf den Leim gegangen und deshalb hatte ich diese Ansichten. Jetzt sehe ich das alles ganz anders. J.D. Vance wollte in die Politik, wollte Senator werden. Er hat dann auch die Unterstützung von Donald Trump später bekommen und ist jetzt, kann man ganz klar sagen, sogar der rechte Flügelmann von Donald Trump. Das heißt, er deckt den wirklich extrem rechten Flügel in der republikanischen Partei ab, in allen Politikbereichen, allen voran kulturellen Fragen wie Abtreibung in den USA, striktes Abtreibungsverbot, selbst bei Vergewaltigung. Er steht dafür in der Außenpolitik sehr kritisch gegenüber Europa, gegenüber dem Ukraine-Krieg. Er hat die Militärhilfen, hat gegen die Militärhilfen für die Ukraine gestimmt, ist dafür, dass man möglichst bald einen Deal mit Wladimir Putin macht, ist für Strafzölle 10% auf alle Waren aus Europa und allen anderen Ländern und nimmt kein Blatt vor den Mund. Die deutsche Energiepolitik hat er als idiotisch bezeichnet und die Bundeswehr als hoffnungslosen Fall. Also da kommt ein richtiger Hardliner ins Amt, wenn die beiden gewählt würden. Und ich glaube, die sind auf einer Linie. Und deswegen hat Donald Trump ihn wahrscheinlich auch ausgesucht, weil er absolute Loyalität von diesem möglichen Vizepräsidenten erwarten kann.
Mhm. Herr Heil, Sie kennen den Namen Vance natürlich sowieso politisch, aber auch als Autor. Sie kennen auch dieses Buch.
Ich habe die Hillbilly Elegien gelesen, auch verschlungen wie Sie, weil es nicht nur eine unglaublich berührende Aufsteigergeschichte ist, sondern einfach eine Milieustudie, die ja damals auch als Interpretationsgrundlage, warum zum Beispiel Arbeiter einen Immobilienmilliardär aus New York, nämlich Trump, wählen, der ihnen erstmal die Krankenversicherung wegnimmt, warum Menschen sich darauf eingelassen haben. Mhm. Und ich kann das, was Ilmar Thewissen sagt, absolut bestätigen, diese verwunderliche Mutation von Vance, der ein kluger Konservativer immer war, der war Republikaner, aber der sich radikalisiert hat und der offensichtlich auch, um Senator zu werden in Ohio, einfach taktisch die Rückendeckung gesucht hat. Mhm. Also was mich jetzt im Moment berührt, ist, was macht das mit der amerikanischen Demokratie? Mhm. Und wie kann ein Land so kompromisslos sich als Feinde betrachten? Mhm. Ich erinnere mich noch an Leute wie John McCain, also ein wirklich kluger Republikaner, der eigentlich so Generation Biden, die kannten sich ja auch aus dem Senat, immer wusste, dass am Ende des Tages Republikaner und Demokraten auch in entscheidenden nationalen Situationen zu Kompromissen, zu Verhandlungen in der Lage sind. Mhm. Und das ist diesem Land in dieser Art und Weise von Polarisierung, von Hasserfülltheit mit jeweils eigenen Medien und Social-Media-Blasen offensichtlich abhanden gekommen. Und man kann nur hoffen, dass die amerikanische Demokratie wieder zu sich findet und dass es Stimmen aus beiden Parteien gibt, die versuchen, diese hasserfüllte Stimmung, die sich im Sturm auf das Kapitol und jetzt auch offensichtlich in diesem Attentat auf Trump gezeigt hat, wie Biden sagte, runterkühlen. Das ist das Wichtigste für Amerika, aber eben auch für die Welt. Denn das Ganze, was Amerika passiert, hat natürlich Einfluss auf uns in Europa, auf die Konflikte, über die gerade gesprochen wurde, Nahost, Ukraine.
Klar.
Und deshalb sind wir da in großer Sorge.
Wie ist man denn eigentlich im politischen Berlin darauf vorbereitet, für den Fall, dass Trump tatsächlich wieder Präsident wird? Beim ersten Mal war das ja eher so also ich sag mal, der Einzige, der noch überraschter war als die deutsche Politik, war Trump selber, glaube ich. Weil der hat gar nicht damit gerechnet, dass das klappt. Hat dann aber gegen jede Wahrscheinlichkeit funktioniert. Diesmal habe ich das Gefühl, macht man sich mehr Gedanken, hat einen Plan.
Also ich werde selbst am Sonnabend in die USA reisen. Ich werde Montag meine Arbeitsministerkollegin in der Biden-Regierung treffen. Natürlich haben wir bilaterale Themen, aber ich bin auch interessiert an der Frage, wie die Situation ist. Ich werde in Austin sein und in Houston, da geht es um Technologiefragen, aber immer eben auch um Politik, um Diplomatie, um wirtschaftliche Beziehungen. Und ich bringe das mal auf einen Nenner. Es gibt aus meiner Jugend in den 80ern einen Song von Alphaville, der heißt in einer Textzeile, glaube ich, Hoping the best, expecting the worst. Und das heißt ganz konkret, wir werden uns auf alle Szenarien einstellen müssen. Im Moment scheint das für Trump zu laufen, aufgrund auch der Fernsehduelle, das darf man ja vor Tagen nicht vergessen. Aber diese Wahl ist noch nicht ausgemacht. In der amerikanischen Politik, das weiß Elmar Thewissen besser als andere, da kann in kurzer Zeit ganz viel auch ein- und umschlagen. Und am Ende kommt es ja nur auf eine Frage an, nämlich wie gehen die Swing States aus? Und das ist anders als unser System. Trotzdem, man muss sich darauf einstellen, Europa muss in jedem Fall, egal übrigens, wer diese Wahl gewinnt, auch wieder begreifen, Amerika ist unser wichtigster Verbündeter. Aber wir werden immer Stück für Stück auch unsere eigene Verantwortung mehr übernehmen müssen. Und damit haben wir schon begonnen.
Elmar wollte gerade, Entschuldigung.
Ja, ich glaube, das ist schon richtig. Das kann sich innerhalb von Stunden wieder drehen alles. Ich sage, dass nach dem Anschlag aber die Kritik gerade gedämpft ist. Joe Biden eine Chance hat, auf einer nationalen Plattform den Präsidenten zu geben, den die Leute auch sehen wollen. Ob das hält, keine Ahnung. Er ist jetzt in Nevada unterwegs, wieder im Wahlkampf. Er wird auch wieder ein Interview im Fernsehen geben. Das gestern war ganz okay, eigentlich ziemlich gut, was er da gemacht hat. Aber das schwingt natürlich immer mit. Fest steht, er ist ein, wie soll man es sagen, ein schwacher Gegner für Donald Trump, gerade jetzt nach diesem Anschlag. Und deswegen stehen die Demokraten umso mehr vor der schwierigen Frage, können Sie sich erlauben, jetzt schnell die Pferde zu wechseln mit allen Risiken? Oder heißt es jetzt Augen zu und durch? Und das werden wir in den nächsten Wochen erleben.
Ich hab noch mal eine Frage. Und weil da gerade der Bundesminister auch sitzt, würde mich sehr interessieren, wie Sie da drauf schauen und wie Sie das diskutieren. Sozusagen wir quasi Kollegen unter uns. Ja? Michael Brücker war dabei, als das, glaube ich, mit Zelensky und Putin passiert ist. Diese Situation. Wir schauen doch einmal kurz rein und dann habe ich eine konkrete Frage dazu.
Sehen Sie, ich hätte Vizepräsidentin Trump nicht zur Vizepräsidentin gemacht, wenn ich gedacht hätte, sie sei für das Präsidentenamt nicht geeignet. Ich will nun das Wort an den Präsidenten der Ukraine übergeben, der so viel Mut wie Entschlossenheit besitzt. Meine Damen und Herren, Präsident Putin. Er wird Präsident Putin schlagen, Präsident Zelensky. Ich bin so darauf konzentriert, Putin zu schlagen. Wie auch immer, Herr Präsident.
Ich bin besser.
Sie sind verdammt viel besser.
So, Michael Brücker war da, hat das live erlebt oder in einem Nebenraum?
Wir waren im Nebenraum, wir haben das live verfolgt. Da waren ja 5000 Journalisten in so einem riesigen Kongresszentrum und alle schauten auf diese Pressekonferenz. Wir konnten es nicht glauben, weil alle erwarteten ja jetzt seriöse, solide Auftritte. Und dann nimmt er den nächstbesten Auftritt mit so einem Wahnsinnsversprecher. Also wir dachten erst, es ist ein Witz. Es ging dann natürlich sofort auch in den sozialen Medien rum. Und gut, ich meine, er hat ganz charmant reagiert, der Präsident Zelensky, finde ich. Und es ist natürlich auch fies. Der Druck steigt ja. Jeder Auftritt wird noch mal unter ein Brennglas gesetzt und dann kannst du dich ja fast gar nicht mehr konzentrieren. Trotzdem bleibt am Ende, da ist einer, der das wichtigste politische Amt der Welt eigentlich nicht zu 100% ausüben kann.
Und er will noch mal 4 Jahre.
Exakt.
Weil er sagt,
4 Jahre. Wohlgemerkt, nicht irgendwie 4 Wochen.
Elmar, und dann kommt diese Pressekonferenz beziehungsweise die Abschlussrede zur NATO-Veranstaltung. Ich habe mir das angesehen nachts. Und es war sehr interessant. Und das ist die Frage, die ich sozusagen habe. In voller Länge. Und da passierte Ähnliches wieder. Da passierte gleich zu Beginn dieser Versprecher, gab es eine Verwechslung wieder zwischen Kamala Harris und Donald Trump und so weiter. Und ich sehe am nächsten Tag diese Berichterstattung. und denke, das ist nicht euer Ernst, dass das sozusagen das Einzige ist, was aus diesem langen Ding wirklich übrig bleibt. Weil was ich dort auch gesehen habe, war erstmal ein Präsidenten, der eine sehr überzeugende Rede gehalten hat. Der dann, da kann man sagen, okay, vom Teleprompter abgelesen, ja, das hat er jetzt irgendwie hingekriegt, besser geschminkt, sah ein bisschen sommerlicher, ein bisschen frischer aus und so weiter. Ja, der sah nicht mehr so wächsern und so bleich aus wie bei diesem Fernsehduell. Sah deutlich erholter aus, wirkte einfach fitter. Aber dann stellt er sich den Fragen von Journalisten über weit mehr als eine Stunde. Und es sind geschätzt 10, 12 Kollegen. Und von diesen 10, 12 Leuten stellt jeder die exakt gleiche Frage, mal verklausulierter, mal ein bisschen hintenrum, mal ein bisschen deutlicher. Entschuldigung, wie dement sind Sie eigentlich? Und ich sitze vor diesem Fernseher und denke, wie kann das eigentlich sein, dass er nicht irgendwann mal selber fragt, wie dement sind Sie eigentlich selber? Sie haben doch gehört, dass ich die Frage schon 5-mal, 6-mal, 7-mal vor Ihnen beantwortet habe. Das ist das eine. Und das andere ist, ich habe dort einen Präsidenten erlebt, von dem ich dachte, der hat erstmal unglaublich viel im Blick. Der hat sehr, sehr klar erklärt, was die Ukraine für ihn bedeutet. Der hat sehr klar auch für Deutsche erklärt, wie wichtig es ist, dass Amerika an unserer Seite steht. Der hat sehr klar gemacht, ich bin ein Transatlantiker, ich bin an Europas Seite. Es gibt überhaupt nicht den geringsten Zweifel, wo ich eigentlich stehe. Dann wird er nach der Strategie nach China gefragt. Auch da sehr, sehr klare Haltung. Erzählt sehr klar, was er im Indopazifik vorhat. Sagt, wie die amerikanische Wirtschaft läuft. Sagt, ich habe heute 2000 neue Jobs an einem einzigen Tag geschafft. Sagt, ich habe Hochleistungschips jetzt nach Amerika gebracht. Entgegen jeder Wahrscheinlichkeit. Alle haben mir gesagt, das wird nicht funktionieren. Ich habe es gemacht. Wir haben exzellente Wirtschaftsdaten. Die Inflation geht runter. Die Arbeitslosigkeit ist runter. Ich habe Zehntausende, Hunderttausende Jobs geschafft. Wir haben Wirtschaftswachstum. Und du merkst, da ist so ein amerikanischer Präsident, dessen Arbeitsgebiet ist sozusagen die ganze Welt. Und ich war überrascht darüber, wie viele Zahlen, wie viele Daten, wie viele Fakten ein 81 Jahre alter Mann so drauf hat. Und dachte, na gut, er ist ein bisschen tüdelig, er ist vielleicht ab und zu mal dabei, was zu verwechseln. Aber eigentlich gilt, was Franz Müntefering hier auch mal in der Sendung gesagt hat, ich bin zwar alt und ich laufe nicht mal so schnell wie früher, aber ich kenne die Abkürzungen, genau. Und ich habe mich gefragt, ist es wirklich gut, wenn man diese ganze Erfahrung, die da ja auch drin ist, diese unglaubliche Professionalität, wenn man das einfach alles so hinten runterfallen lässt, auch via medial, und sich dann ausschließlich konzentriert auf diesen einen bescheuerten Versprecher.
Wir zwei haben ja häufiger schon mal darüber geredet, Markus, ob wir selber, ich auch und meine Kollegen hier einfach ja immer den Eindruck verbreitet haben, dass der wirklich alles im Griff hat und wir so ein bisschen den Teppich drüber gelegt haben über das, was negativ war, was vielleicht schwach und dement wirkte. Aber ehrlicherweise, mir ging es genau wie dir. Die New York Times und andere haben am nächsten Tag auch wirklich die Schlagzeile gemacht. Er zeigt, dass er die Außenpolitik voll drauf hat. Und jetzt habe ich das Vergnügen, ja schon seit 2019 hier zu sein wieder. Das heißt, ich habe 2 Jahre Donald Trump im Weißen Haus miterlebt. Und ich kann nur sagen, bei den Pressekonferenzen von Donald Trump, wenn es dann an die Fragen ging, nicht beim Eingangsstatement, da wirkte er sehr präsidial, sehr überzeugend. Aber immer dann, wenn es in die Fragen ging, dann ging es los mit Tiraden, mit inkohärenten Sätzen, mit Gedankengängen, die ja fast gefährlich wirkten von ihren Inhalten, mit Fehlern und so weiter. So, und wenn man das jetzt mal nebeneinander legt und stellt man sich vor, da nach dieser NATO-Konferenz hätte dann Donald Trump da gestanden und hätte die Fragen beantwortet. Und genau das wird hier auch diskutiert. Könnte man denn damit rechnen, dass Trump das so im Griff hat und die Weltpolitik so erklärt, auch die Innenpolitik und Wirtschaftspolitik so erklärt, wie Joe Biden das kann? Also wir zeigen immer nur Ausschnitte. Wir zeigen natürlich auch von den Reden von Donald Trump meistens immer die 2, 3 Sachen, die sehr rational sind. Und in den 1,5 Stunden, die er redet, ist dann 90% das andere. Und dann entsteht ein falscher Eindruck. Also wir müssen uns, glaube ich, auch genauer klar werden, wo die entscheidenden Dinge liegen. Und das ist in allererster Linie die Fakten, die Sachkenntnis und dann natürlich auch, und das muss man ganz offen ansprechen, wenn es Zweifel am Geisteszustand gäbe, bei Ronald Reagan war das sehr eindeutig, mit Alzheimer in der zweiten Amtszeit besonders, das ist bei Joe Biden noch lange nicht so und deswegen ist er ja gestern Abend in einem Exklusivinterview mit NBC zum Gegenangriff übergegangen und hat den Kollegen Lester Holt von NBC da auch massiv deswegen angegriffen.
Also, Elmar, danke dir ganz herzlich. Weißt du, musst los. Alles Gute dir und wir hören uns in den nächsten Tagen wahrscheinlich morgen schon wieder. Bis dahin, alles Gute dir.
Dankeschön, alles Gute.
Micha Brücker wollte gerade.
Ich finde, mit einer kleinen Einschränkung, weil die Erwartungshaltung, die Projektionsfläche für uns westliche Demokratien an den beiden ist ja eine andere als an den Kandidaten Trump. Und deswegen ist es gar nicht irgendwie unmoralisch, dass wir uns darauf sehr konzentrieren, ob der Mann fit genug ist, den Trump zu schlagen, ist ja unsere Frage, Klammer auf, unsere heimliche Sorge. Und deswegen finde ich es in Ordnung. Ich muss ehrlicherweise zugestehen, unsere erste Frage aus dem Pressetross mit dem Kanzler vergangene Woche war auch, ob er eigentlich beiden noch zutraut, diesen genau, Gipfel zu führen. Niemand zweifelt seine Erfahrung und seine Expertise an, aber man muss wissen dürfen, ob es eine Amtszeit zu viel ist, ob was passiert ist in den letzten Wochen und Monaten mit ihm und seinem Gesundheitszustand. Ich glaube, das ist entscheidend.
Das ist eine absolut legitime Frage.
Aber nochmal, diese Gedanken machen Sie sich auch, oder?
Natürlich macht man sich die Gedanken. Und dann auch die anderen, die Sie vorhin gesagt haben. Ja. Das ist materiell einer der besten Präsidenten der Vereinigten Staaten. Der hat die Wirtschaft angekurbelt. Der hat Führung übernommen, als es um den Ukraine-Krieg ging. Der hat die NATO wieder stark gemacht. Wir haben neue Mitglieder übrigens in der NATO mit Schweden und mit Finnland. Und wir mussten die Türkei und Ungarn überzeugen. Der hat im Nahostkonflikt sehr besonnen gehandelt. Und er ist seit meinem Geburtsjahr, seit 1972 in der Politik. Und trotzdem gibt es diese Fragen und das ist auch vollkommen legitim. Man muss nur über sein Leben noch ein bisschen was wissen. Dieser Mann ist eigentlich Stotterer.
Exakt,
und das muss man
wichtiger
wissen.
Punkt.
Das
wichtiger
kommt
Punkt.
Manchmal und kam auch in den Jahren immer wieder durch.
Wichtiger
er hat
Punkt.
Das bezwungen. Das ist eine Sache, die er nie ganz los wird.
Richtig.
Jetzt ist die Frage, kommt da wieder was Altes? Ist es das Alter? Natürlich stelle ich mir die Fragen auch. Ich kann nur eins politisch sagen. Als Mitglied der Bundesregierung kann ich den Demokraten natürlich keine Empfehlung geben. Das wird sich in den nächsten Wochen klären. Bis zum demokratischen Parteitag Mitte August wird das zu klären sein an dieser Stelle. Aber man sollte diesen Mann nicht unterschätzen. Und das ist ein Leben lang passiert, dass man den unterschätzt hat. Wie gesagt, ich mache mir die gleichen Gedanken und Sorgen. Und ich finde alles richtig, weil es immerhin der Oberbefehlshaber der wichtigsten Superpower zu fragen, ist der fit genug? Das ist eine legitime Frage. Was ich aber verbieten sollte, ist jede Form von Häme. Jedes Gelächter an dieser Stelle, bei der Situation, in der wir haben. Und vielleicht eine Ableitung auch für uns in Deutschland. Wenn mal einer verbal stolpert oder an der falschen Stelle lacht, müssen wir aufpassen, dass in einer Social-Media-getriebenen Welt wir uns nicht nur über Nebensächlichkeiten unterhalten, sondern wirklich über die Sachen, die für ein Land wichtig sind in schwierigen Zeiten, die Menschen wirklich bewegen. Und das ist etwas, was mich wirklich umtreibt, weil wir haben das in vielen westlichen Demokratien, diese Polarisierungstendenzen. Und dann haben wir manchmal wieder Hoffnung. Wir haben gerade in Großbritannien erlebt, dass da eine vernünftige Regierung an den Start gekommen ist. In Polen auch wichtige Partner, die wir übrigens in jeder schwierigen Situation in Europa auch brauchen. Aber wir müssen als Demokratien aufpassen, dass wir noch einen Raum haben, bei aller Folklore und Zuspitzung, wo wir zwei Dinge lernen. Erstens, den anderen nicht niedermachen oder hämisch in den Dreck ziehen, nur weil er anderer Meinung ist. Und zweitens, im Zweifelsfall, wenn es um große Fragen geht, verhandeln und auch in der Demokratie zu Kompromiss in der Lage sein, weil sonst wird es nicht funktionieren. Das sind für mich die politischen Ableitungen, nicht nur für die USA, sondern auch für uns.
So, und da sind wir jetzt schon mitten im Haushalt.
Ich wusste, dass ich Ihnen eine Brücke baue.
Ja, Sie sind einer der größten Brückenbauer diesbezüglich. Wie froh waren Sie eigentlich, dass Fußball-Europameisterschaft war, dass das sozusagen so ein bisschen unter dem Radar gelaufen ist? Ein Haushalt, der jetzt entstanden ist, von dem, glaube ich, der Kanzler sagt, das ist ein Kunstwerk. Fand ich ein schönes Wort, mir gut gefallen. Was meint er damit?
Also erstens, nein, ich war nicht froh, dass EM und Haushaltsverhandlungen war. Ich war froh, dass EM war und dass wir die Haushaltsverhandlungen hingekriegt haben. Wir werden morgen den Bundeshaushalt als Entwurf, muss man sagen, weil das wird am Ende der Bundestag entscheiden, hinbringen. Und ich will Ihnen gar nichts vormachen, das war wirklich harte Arbeit. Das war wirklich harte Arbeit, weil wir in der Situation sind, wo wir einen laufenden Krieg haben, der sehr, sehr teuer ist. Wir haben vorhin darüber gesprochen, was die USA an Leistungen übernehmen. Deutschland ist der zweitgrößte Unterstützer militärisch und auch wirtschaftlich der Ukraine. Wir haben eine konjunkturelle Schwächephase und wir haben drei Parteien, die natürlich unterschiedliche Vorstellungen hatten. Und dass das unter Führung des Kanzlers gelungen ist, das zusammenzubinden, das muss man nicht Kunstwerk nennen, aber ich finde es eine gehörige Leistung.
Hat er aber gemacht.
Ja, hat er gemacht. Und das ist auch
was ist das für eine Chiffre, hat Micha Brücker vorhin gesagt. Ist das die Chiffre für, wir haben getrickst?
Nein, das ist aus meiner Sicht nicht der Fall. Aber das waren harte Verhandlungen. Und ich sage Ihnen, ich war ja daran beteiligt. Ich werde auch nicht über alles berichten an dieser Stelle. Am Ende ist es ein Beispiel für das, was wir vorhin diskutiert haben. Ist man in der Lage, ein Problem zu lösen? ist man in der Lage, auch Kompromisse zu machen? Also in dem Wirtschaftspapier sind Dinge drin, die finde ich total super und auch richtig, weil wir wirtschaftliche Dynamik brauchen. Bei der Fachkräftesicherung zum Beispiel. Und es gibt Dinge, die sind ein Kompromiss, ein klassischer. Und es gibt auch Dinge, die gefallen mir nicht so. Aber es ist dann eine politische Gesamtabwägung in der Verantwortung für ein Land, sowas auch hinzubekommen.
Frau Seckmann ist ja jetzt offiziell in der Opposition sozusagen. Wie schauen Sie da drauf? Als jemand, der gesagt hat, ja, jetzt bin ich in der CDU, kümmere mich jetzt mehr um Wirtschaft, insbesondere um Start-ups. Wie schauen Sie auf diesen Bundeshaushalt? Ist das sozusagen die entscheidende Wendung, die wir brauchen? Das Kunstwerk, das dieses Land wieder voranbringt?
Also wenn ich es kurz zusammenfassen würde, würde ich sagen, viel Lärm um nichts. Also wir haben ja monatelange Debatten geführt. Wir haben gesagt, wir müssen einsparen, wir brauchen Kürzungen. Und wenn wir jetzt in den Haushalt schauen, sehen wir eigentlich erstens die großen Anreize nicht, also die Anreize dafür, beispielsweise Menschen in Arbeit zu bringen und auch die Anreize dafür, mehr zu leisten beispielsweise. Und das sind Themen, die bewegen die Menschen da draußen sehr, weil sich Menschen fragen, ist meine Arbeit denn überhaupt noch was wert? Ja, schauen wir uns das Wachstumspaket jetzt an, wo es ja auch um das Thema Fachkräfte geht, wo ja auch die Steuerdebatte aufgekommen ist, wo man plant, dass ausländische Fachkräfte beispielsweise jetzt eine Steuersenkung bekommen sollen. Und da stellt sich schon die Frage bei den Menschen, naja, bin ich jetzt irgendwie Fachkraft zweiter Klasse? Warum machen wir denn sowas auf? Und ich frage mich manchmal, haben wir denn so sehr das Gespür für die Menschen verloren, wenn wir sowas überhaupt vorschlagen? Und wenn wir das ganz nüchtern betrachten, geht es ja im Prinzip darum, ja, wir sind im Wettbewerb um die guten Fachkräfte. Und es gibt viele Menschen, die haben halt im ersten Jahr hohe Umzugskosten beispielsweise. Da macht es ja Sinn zu sagen, okay, wir unterstützen euch im ersten Jahr, aber muss das wirklich über die nächsten 3 Jahre laufen? Punkt eins. Punkt zwei. Sie haben selbst gesagt, dass ich, Sie haben gerade gesagt, dass ich viel zum Thema Startups gemacht habe. Das hat auch eine sehr persönliche Motivation. Ich komme aus einem Haushalt, wo viel gearbeitet wurde, um den gesellschaftlichen Aufstieg auch hinzukriegen. Ja, das ist auch in Mannheim so. Ich bin eine Mannheimerin. Wir haben sehr viele Aufsteigerfamilien, Aufsteigerbiografien.
Ihre Mutter war Reinigungskraft, wenn ich das weiß. Klassische Einwanderungsgeschichte, wenn man so will. Ich habe das gelesen und dachte, so ein bisschen wie die Geschichte der Eltern von Serap Güler beispielsweise. Ja, da gibt es durchaus Parallelen. Was hat Ihr Vater gemacht? Das habe ich jetzt
gerade. Mein Papa schafft beim Benz, sagt man bei uns in Mannheim.
Macht er noch.
Macht er noch.
Beim
genau.
Daimler, ne?
Genau, wir sagen beim Benz.
Ihr sagt Daimler. Okay.
Okay. Genau, also ich kenne das nicht anders. Und gerade Menschen, die in die Gründung gehen, die eröffnen sich Aufstiegsmöglichkeiten. Und das ist eine sehr positive Motivation, die aus diesen Personen herauskommt, wo auch eine hohe Leistungsbereitschaft da ist, aber auch eine hohe Risikobereitschaft da ist. Und wir sollten doch, wenn wir so einen Haushalt aufstellen, eigentlich mehr Anreize schaffen, diese Aufstiegsmöglichkeiten in die Hand zu nehmen, zu sagen, wir befähigen gerade junge Menschen dazu, ihren eigenen Weg zu gehen. Ja. Wenn wir uns die ganze Gründungsförderung in Deutschland anschauen, die ist total akademisch. Wenn ich aber mit jungen Leuten spreche und denen zum Beispiel sage, hey, ihr könnt eure eigene Idee entwickeln, ihr könnt euren eigenen Betrieb aufmachen, da sieht man, wie die Augen schon von denen glänzen. Ja? Und deswegen finde ich, wir müssen das Thema Unternehmertum stärker in die Gesellschaft bringen, das Verständnis dafür in die Schulen tragen. Das ist eine Maßnahme, die kostet erstmal nichts, aber die wird uns mittel- und langfristig sehr, sehr viel bringen. Und wir reden immer wieder über Förderung, über Fördertöpfe, über Bürgergeld. Aber wir reden weniger um die Anreize.
Nicht alles in einen Topf.
Genau, nicht alles in einen Topf. Ja. Ich würde gerne, weil wir nicht mehr so endlos viel Zeit haben, ich würde gerne jetzt über zwei Themen insbesondere sprechen. Sie haben gerade wahrscheinlich nicht ohne Grund die Biografie Ihrer Eltern erwähnt. Und dann fehlt auch immer wieder das Wort Bürgergeld. Ist das etwas, wo Sie sagen, da gibt es ein riesiges Thema, da gibt es ein großes Missverständnis, sozusagen dieser paternalistische Staat, der von oben herab immer sagt, pass auf, wir kümmern uns um alles und trauen euch eigentlich im Grunde, das ist ja die Übersetzung davon, nicht wirklich was zu. Und da gibt es, ich glaube, eine Irritation in der SPD. Entschuldigung, wir wollen euch doch eigentlich nur was Gutes tun. Und die Leute sind aber sauer. Viele Leute sind unglaublich sauer darüber. Warum sind die so sauer über das Bürgergeld?
Ich habe letztens mit einem Gastronomen in Mannheim gesprochen und der hat mir von einem Bewerbungsgespräch erzählt. Hat gesagt, da kam einer und ich habe ihm einen Gehaltsvorschlag gemacht war gerade, also ist Bürgergeldempfänger und hat gesagt, also wenn ich jetzt bei Ihnen anfange zu arbeiten, dann bin ich ja sogar schlechter gestellt. Es waren irgendwie 100 oder 200 Euro in Jobcenter-Leistung, Entschuldigung. Und das ist eine Entwicklung, die kann man draußen nicht mehr erklären. Mhm. Und das verstehen auch viele Menschen draußen auch gar nicht mehr. Vor allem die, die jeden Morgen zur Arbeit fahren. Und ich bekenne mich zur sozialen Marktwirtschaft. Und ein Grundprinzip ist das Subsidiaritätsprinzip. Zu sagen, wir müssen die kleinen und kleinsten Einheiten in unserer Gesellschaft stützen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir einen Sozialstaat haben. Es ist wichtig, dass wir Menschen auf der Suche für eine neue Arbeitsstelle helfen und auch denen helfen, die zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen nicht arbeiten können. Ja, das muss man ja auch immer differenziert betrachten. Aber am Ende des Tages kann es nicht sein, dass es sich mehr lohnt, zu Hause zu bleiben und staatliche Leistungen zu beziehen, weil es sich dann angeblich nicht lohnen würde, arbeiten zu gehen. Und das ist eine Entwicklung, die kann man draußen nicht mehr erklären.
Ist das der Grund, warum Michael Brücker sagt, die SPD, die in Sonntagsreden sozusagen gerne das Bild des kleinen, fleißigen Mannes beschwört, ist aber in Wahrheit eigentlich eine Partei geworden, die sich mehr um Transferempfänger kümmert, als um die kleinen arbeitenden Leute?
Ich gebe zu, dass das ein Bild ist, das Gegner der SPD gerne bedienen, die es nicht gut mit der Sozialdemokratie meinen. Aber gucken wir uns mal die Fakten an, auch zum Thema Bürgergeld. Ich wollte das mal sagen, das Gefühl ist entstanden, das kann ich als Arbeitsminister gar nicht ignorieren, aber die Fakten sind ja andere. Und wir haben gerade über Postfaktisches in Amerika geredet, also mal ein paar langweilige Zahlen. Seit 2015 ist der Mindestlohn stärker gestiegen als die Grundsicherung. Das heißt, der Lohnabstand hat sich auch im Bürgergeld nicht verändert. Und es gibt einen Lohnabstand. Worüber wir beide miteinander einig sind, ist, dass wir dafür sorgen müssen, dass Arbeit sich mehr lohnt. Aber sie lohnt sich in jedem Fall. Dafür müssen wir die Stellschrauben reden. Da reden wir mal über die Frage, wie entwickelt sich der Mindestlohn, wie ist das mit Tarifbindung. Wissen Sie, was mir in diesen Haushaltsverhandlungen sehr wichtig war? Dass ich ausreichend Mittel für aktive Arbeitsmarktpolitik bringe, damit wir Menschen aus dem Bürgergeld in Arbeit bringen. Wussten Sie übrigens, dass 800.000 Menschen im Bürgergeld arbeitende Menschen sind, die aufstockende Grundsicherungsleistung brauchen, um über die Runden zu kommen? Das sind fleißige Leute. Deshalb ein bisschen differenzierter hin. Ich habe überhaupt kein Problem damit, dass wir nachsteuern. Das machen wir jetzt auch, was zum Beispiel die Frage von Mitwirkungspflichten und Sanktionen betrifft. Da war mein Problem eher, als Sie noch bei den Grünen waren, dass Sie als Grüne jede Sanktion abschaffen wollten. Wir haben jetzt gelernt, wir haben die nie abgeschafft. Ich war immer dafür, dass es Mitwirkungspflichten gibt. Aber wir reden über einen Bruchteil von Leuten, die Arbeitsverweigerer sind. Worüber wir richtig reden müssen, und das härter als in der Vergangenheit, ist das Thema Schwarzarbeit. Weil wir haben eine ganze Menge Leute, die arbeiten, BAT, also Bar auf die Tatze, und noch Grundsicherungsleistung. Dass wir da nachschärfen, indem es einen eigenen Sanktionstatbestand gibt, das finde ich richtig. Aber ein letzter Punkt, den ich sagen will, weil wir haben... Ich bin jetzt 2 Tage in Hamburg unterwegs gewesen, dieser wunderbaren Stadt, in der man sich wirklich redlich bemüht, in Zeiten von Arbeits- und Fachkräftemangel Menschen mit schweren Vermittlungshemmnissen, über solche reden wir, in Arbeit zu bringen. Da sind Geflüchtete dabei, wo das Thema Sprache eine Barriere ist. Da haben wir Leute, die sind ganz lange arbeitslos und die brauchen Unterstützung. So, und deshalb finde ich, es ist keine gute Idee, in dieser Geschichte was zu erzählen, dass man Gruppen gegeneinander ausspielt, was richtig ist. Das Ziel des Bürgergeldes muss es sein, möglichst viele Menschen, die erwerbsfähig sind, über die reden wir, nicht über die anderen, die Grundsicherungsleistung brauchen, in Arbeit zu bringen. Und der Frage widme ich mich.
Herr Brücker schüttelt den Kopf, weil, wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Brücker, würden Sie sagen, zwischen dem, was Sie mit Bar auf die Tatze gerade beschrieben haben, also Schwarzarbeit und Bürgergeld, gibt es für Sie einen sehr klaren Zusammenhang?
Ja, also genau, da komme ich sofort auf. Nur eine Sache muss ich wirklich, lieber Herr Halt, jedes Mal, wenn man sachlich und sanft Kritik an der sozialdemokratischen Arbeitsmarktpolitik äußert, sind Sie sofort im Bereich postfaktische Gegner der SPD. Ich verbitte mir das wirklich, weil es kann auch kluge Ökonomen geben, die sagen, wir haben da vielleicht die Anreize zu falsch gesetzt. Und es gibt sehr viele Menschen, inklusive mir, die sich eine starke Sozialdemokratie wünschen. Wenn aber nur noch 9% der Arbeiter in Deutschland bei der Europawahl die SPD wählen, dann darf man auch mal ruhig und differenziert und sachlich darüber reden, ob die SPD vielleicht in den letzten Jahren zu sehr den Fokus auf Transfersysteme gelegt hat, anstatt auf Arbeitsanreize. Das nur mal als Grundthese, weil die sind ja nicht alle doof, diese Leute. Zweiter Punkt, natürlich gibt es einen Lohnabstand. Das Problem ist auch nicht der Regelsatz im Bürgergeld. Das Problem ist, dass mit der Übernahme der sehr hohen Kosten von Energie und Miete für viele Menschen es wirklich attraktiver ist, im Bürgergeld als Familie zu bleiben, mit Schwarzarbeit natürlich, weil man dann auf jeden Fall sehr schnell auf einen Status kommt, den man bei einem Niedriglohnjob mit Mindestlohn als Gastfamilie bekommen würde, durch die Zulagen, durch die Übernahme der in urbanen Zentren extrem hohen Nebenkosten, das ist doch das Punkt, nicht der einzelne Regelbedarfssatz. Kein Mensch gönnt den Bürgergeldempfängern nicht die 530 Euro. Das ist doch nicht das Thema, sondern die Anreize, gehe ich wirklich in eine 40-Stunden-Woche oder mache ich ein bisschen Schwarzarbeit? Und Sie wissen genau, wie schwer es ist, Schwarzarbeit zu bekämpfen, weil sie halt im Schatten stattfindet, in der Schwarzarbeit. Und da Sie diese Anreize haben Sie aus meiner Sicht auch durch die Bürgergelderhöhung und jetzt das Nachsteuern, damit geben Sie ja quasi zu, dass Sie es verändern, da haben Sie aus meiner Sicht die falschen Prioritäten gesetzt und die SPD muss dringend wieder an die arbeitende Mitte denken, bei all ihren Maßnahmen, bei Steuerentlastungen, bei Sozialabgabenentlastungen, bei Arbeitsanreizen für Ältere, für Bürgergeldempfänger mehr
genau
behalten
das, genau
dürfen.
Genau das machen wir aber, Herr
Ja, jetzt
Brücke.
Macht ihr das.
Nein,
und
ich will, das ist die nein, Kritik, nein, 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 nicht erst jetzt, das Argument würde ich gerne beantworten. Weil
Sie dürfen sofort, aber einmal das Argument zu Ende, Herr Brücker.
Das Erste ist eine Bitte, Michael Brücker, nicht persönlich nehmen. Ich habe gar nicht über Sie geredet und Ihre Einstellung zur Sozialdemokratie, sondern ich habe über handfeste Fake News geredet, die es gegeben hat. Erinnern Sie sich, letztes Jahr gab es eine angebliche Umfrage von massenhaften Kündigungen aufgrund von Bürgergeld durch das gebäudereinige Handwerk. Das haben die Zahlen nicht hergegeben. Wir haben weniger Abgänge von Arbeit ins Bürgergeld als vor 15 Jahren noch.
Ja, aber darüber haben wir ja jetzt gar nicht geredet.
Nein, das meinte ich aber mit postfaktisch. Das nehmen Sie mal nicht persönlich. Jetzt reden wir mal über die Fakten an dieser Stelle. Wir haben ja eine ganze Menge mehr gemacht. Wir haben nicht nur den Mindestlohn erhöht. Wir haben Steuern- und Sozialversicherungsbeiträge für arbeitende Leute gesenkt, damit Arbeit sich mehr lohnt. Übrigens, das Thema Rente gehört auch dazu, dass Leute, die ein Leben lang arbeiten, am Ende nicht erleben, dass die Rente immer weiter runtergeht. Und wir müssen mehr tun. Nochmal, man hat mich auf der Seite, und das ist meine Überzeugung, dass Arbeit einen Unterschied macht in diesem Land. Das ist die gleiche Einstellung, die Sie haben. Das bringt unser Land voran. Aber diese Debatte, dass wir hier ein faules Land sind, die einige führen,
sagt keiner. Das
natürlich,
hat
also
gesagt.
Wenn ein
nein, hier keiner. In dieser Runde sagt es kein Mensch.
Ich habe doch auch nicht hier gesagt, aber die Debatte findet statt. Wir haben noch nie so viele Menschen in Arbeit gehabt wie heute. 46 Millionen Erwerbstätige, 35 Millionen sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter. Und ich kenne eine ganze Menge, die würden gerne mehr arbeiten. Zum Beispiel Frauen, die aufstockende Leistung haben. Da sind die Systeme nicht gut genug. Die müssen wir verbessern. Aber Leistung muss sich lohnen. Und ich finde es ganz lustig, dass einigen, nicht im Saal natürlich, nur eins einfällt. Nämlich zu gucken, kann man da noch was kürzen? Die Wahrheit ist, wir sind da limitiert, weil es geht um Grundsicherungsleistungen, die sind verfassungsgerecht festgelegt, dass das ein Existenzminimum macht. Worauf wir uns konzentrieren müssen, ist kluge Fragen, wie kriegen wir sie raus? Und jetzt nenne ich mal zwei, drei praktische Dinge, die wir machen. Wir haben für Menschen, die ganz, ganz lange draußen sind, ein Instrument geschaffen, das sie auf den ersten Arbeitsmarkt bringt. Wir haben immerhin 50.000, die viele Jahre arbeitslos waren, damit in Arbeit gebracht. Ich habe einen Mann in Heidelberg, ganz in der Nähe von Mannheim, kennengelernt. Der war sage und schreibe 22 Jahre arbeitslos. Nicht, weil der faul war, der hatte einen Schicksalsschlag. Der hat erlebt, dass er während seiner Ausbildung die Eltern ums Leben gekommen sind. Den hat es aus der Ausbildung gerissen. Der hat nie wieder Fuß gefasst, der hat auf der Straße gelebt. Und der hat mit dem sozialen Arbeitsmarkt Arbeit gefunden als Hausmeister in einer Grundschule. Dem Mann ging es besser. Der fühlte sich wertgeschätzt. Jetzt gibt's ganz viele, die haben so Zwangsarbeitsfantasien nach dem Motto, die sollen alle mal die Straße putzen. Das ist ein Gefühl. Aber in Zeiten von Arbeits- und Fachkräftemangel muss es uns gelingen, zum Beispiel auch mit dem Jobturbo ukrainische Geflüchtete stärker in Arbeit zu holen. Jetzt sage ich Ihnen auch was zu den Fakten. Wir werden da Monat für Monat gegen alle konjunkturelle Entwicklung besser. Wir haben 192.000 sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter hingebracht. Diesen Weg fortzusetzen, nachzusteuern, auch wenn was nicht gut läuft, nachzusteuern, das finde ich überhaupt gar kein Dementi. Das ist der richtige Weg. Aber eine Gesellschaft zu spalten, indem man einfach affektiv auf den Knopf drückt, wie das zum Beispiel Herr Dobrindt ja tut, Ihr neuer Fraktionskollege, der ukrainische Geflüchtete rausschmeißen will aus diesem Land, das ist, glaube ich, der falsche Ton und da würde ich mich auch immer gegen wehren, weil das ist unmenschlich und ökonomischer Unfug, hat mit Arbeitsmarktpolitik übrigens recht wenig zu tun.
Ich finde es auch, dass es ein falscher Ton ist, Menschen immer sofort zu kritisieren oder ihnen Vorwürfe zu machen, nur weil man eine andere Meinung vertritt. Ja. Sie haben gerade gesagt, 800.000 Menschen, die auch Bürgergeld beziehen und arbeiten. Da muss man doch fragen, warum müssen die denn noch trotz Arbeit Bürgergeld beziehen? Wie kriegen wir die denn in eine besser bezahlte Stelle
Teilzeit
rein?
Und
was für ein Matching brauchen wir? Brauchen wir vielleicht auch eine andere Struktur von Jobcentern? Brauchen wir andere KI-Systeme, die vielleicht diese Stellen auch mit den Fähigkeiten und Talenten dieser Menschen zusammenbringen? Das sind Anreize, das sind Möglichkeiten, über die wir sprechen müssen. Sie haben den Mindestlohn vorhin erwähnt. Die Lösung ist auch nicht immer ständig, den Mindestlohn zu erhöhen. Das hat nämlich zur Folge, dass Stellen rationalisiert werden. Wenn wir wieder zurückkommen
ist auf den Gastronom,
das ist kommen wir zurück auf den Gastronomen, von dem ich vorhin berichtet habe. Die kommen aus der gebeutelten Pandemiezeit. Die haben sehr viele Investitionen getätigt. Was weiß ich, Stühle gekauft, Tische gekauft, Neues im Laden gemacht. Und das rechnet sich für die irgendwann nicht mehr. Also sie müssen ja auf der einen Seite ihre Kredite zahlen, brauchen aber Arbeitskräfte. Und in ihnen fehlt dann schlicht und einfach das Geld, um den höheren Mindestlohn zu bezahlen. Und das sind nicht Leute, die das ablehnen, sondern sie können es einfach in der Praxis nicht. Und das gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber, und das kann man nicht
aber
ausblenden.
Aber ich würde Ihnen einen Vorschlag machen, weil es ist nicht alles falsch, was Sie gesagt haben. Ich bin nicht überall anderer Meinung. Zum Beispiel, was die Frage betrifft, wie wir durch KI besser werden können im Matching. Das ist ein Projekt, an dem wir arbeiten, wir mit der Bundesagentur, übrigens mit Hochdruck. Aber das andere, da sind Sie nicht ganz konsequent, wenn ich das mit Verlauf sagen darf. Wenn man beklagt, dass wir viele Aufstocker haben, also fleißige Leute, die nicht über Runden kommen, reden wir mal deutlich, wir reden über Frauen, die oft im Niedriglohnsektor zum Mindestlohn arbeiten und dann noch Teilzeit und das ganz oft ungewollt. Die würden gerne mehr arbeiten. So, und jetzt kann man nicht sagen, den Mindestlohn frieren wir jetzt mal lange ein und gucken zu, dass wir den Rest über Steuern, nämlich über ergänzendes Bürgergeld aufstocken. Ich bin kein Fantast, der sagt, der Mindestlohn ist die Lösung für alles. Aber er muss angemessen auch steigen in den nächsten Jahren. Und wir müssen übrigens auch dafür sorgen, dass wir durch mehr Tarifbindung, denn da, wo Tarifverträge sind, Ihr Vater kennt das beim Benz, da sind die Arbeits- und Lohnbedingungen in der Regel besser als in anderen Bereichen. Deshalb werde ich Anreize setzen, dass wir wieder mehr Tarifbindung in Deutschland bekommen, indem wir zum Beispiel dafür sorgen, dass öffentliche Aufträge des Staates nur an Unternehmen gehen, die anständig nach Tarif bezahlen. Das ist ein klarer Anreiz dafür, dass Arbeit sich lohnt. Ich bin für weitere Entlastung für untere und mittlere Einkommen, damit Arbeit sich lohnt. Wir haben die Sozialversicherungsbeiträge oberhalb der Minijobs gesenkt, ohne dass die Leute sich übrigens in ihrem Sozialschutz verschlechtern. Wir haben beim Wohngeld was getan, weil die Probleme ergeben sich in Ballungszentren. Das steht Arbeitnehmern und Rentnern übrigens zu, also fleißigen Menschen. Aber wogegen ich mich wehre, ist, eine Gruppe in der Gesellschaft gegen die andere zu stellen. Das hat hier in diesem Raum keiner getan, ausdrücklich, bevor hier wieder jemand empfindlich wird. Aber das findet Deutschland auch statt.
Aber politisch passiert das gerade, Herr Heil. Politisch passiert das gerade. Ausländische Fachkräfte sollen weniger Steuern zahlen als der Rest. Das ist genau das.
Dazu habe ich meine Meinung, glaube ich, gesagt.
Sie finden es doof.
Nein, ich sage Ihnen bei dieser Geschichte, bei dem Wirtschaftspapier, darf ich ganz kurz mal sagen, wir haben in diesem Wirtschaftspapier viel, viel mehr, was wir heute nicht mehr machen können. Zum Beispiel für Abschreibung, für Investitionen, zur Entlastung von Energiepolitik, für die Fachkräftesicherung. Dann gibt es die Abteilung von Kompromissen. Es gibt Dinge, die hätte ich alleine nicht reingeschrieben. Und ich sage das zu diesem Thema. Ich habe das vorhin sehr gehört. Wenn ich mit ausländischen Fachkräften spreche, und ich bin ja viel unterwegs, zum Beispiel mit der Indien-Strategie, wo wir Fachkräfte aus Indien gewinnen wollen, dann fragen die mich nicht nach Steuererleichterungen, dann fragen die mich, wie schnell ist ein Visum, wo finde ich hier eine Wohnung, wie ist das mit der Berufsanerkennung und fühle ich mich in diesem Land wohl. Und dann erzählen die übrigens, weil sie sich für Deutschland entschieden haben, gute Sachen über unser Land. Man hat eine Krankenversicherung, es gibt ein ganz ordentliches Hochschulsystem, übrigens ohne Studiengebühren, das haben mir an der FU indische IT-Spezialisten gesagt. Ich finde es nicht die beste Idee in diesem Papier. Ich finde auch, dass man sich aber, wenn der Herr Lindner jetzt Vorschläge dazu macht, mein Kollege der Bundesfinanzminister, das genau anguckt. Ich habe heute ein Interview von ihm gelesen, wo er gesagt hat, also Arbeitgeber und Gewerkschaften sind so nicht so ganz überzeugt von dieser Idee. Es gibt ein paar Äußerungen aus Start-up-Verbänden, die finden es ganz interessant. Wir sollten uns da nicht mit Nebensächlichkeiten aufheben. Und ich sage Ihnen eins, was mich an dieser Debatte dann doch ein bisschen stört, das habe ich gesagt, dass es natürlich genutzt wird, eine Stimmung zu machen nach dem Motto, ist Arbeit nicht gleich viel wert an dieser Stelle, die ein bisschen zu Missverständnissen, zur Agitation führt. Deshalb meine Skepsis bei diesem Vorschlag. Und ich stehe zu der Gesamtlösung. Ich mache mich da nicht vom Acker, auch bei diesem Kompromiss. Aber ich habe an diesem Punkt Fragen und bin nicht überzeugt, um das klar zu sagen.
Okay. Frau Seckmann hat sich, um das aufzugreifen, quasi vom Acker gemacht.
Aber nicht wegen Steuervorteil, ne? Nee.
Okay. Warum eigentlich nach 13 Jahren bei den Grünen? Rüber zur CDU, da sehen wir Sie mit Friedrich Merz. Welches Angebot hat er Ihnen gemacht, das Sie nicht ablehnen konnten?
Ein Angebot habe ich nicht bekommen und das war auch nicht mein Interesse. Ich bin in die Politik gegangen, um vielen Menschen Chancen zu geben, ja, gerade auch Aufstiegschancen zu geben und habe damit in der Kommunalpolitik angefangen, also da, wo es konkret wird. Und Mannheim ist eine Stadt, die ist sehr vielfältig. Ja? Wir haben alle Berufsgruppen, wir haben die Forscher, wir haben die Produktionsmitarbeiter, wir haben Gründer, eine ganz tolle Gründerszene. Und die Mannheimerinnen und Mannheimer sind dafür bekannt, dass sie sehr direkt sind. ja, direkt und offen, aber auch sehr herzlich sind. Und ich beobachte, dass wir mittlerweile eine Debattenkultur haben, die Menschen in bestimmte Schubladen steckt, wenn sie ihre Sorgen oder ihre Meinungen äußern.
Machen Sie es mal konkret, was heißt das?
Und wenn wir, schauen wir mal in die Migrationsdebatte. Es kann doch nicht sein, dass wir Menschen, die sich für die humanitäre Verpflichtung aussprechen, als Gutmenschen abstempeln. Und auf der anderen Seite Menschen, die sich dafür einsetzen und auch dafür sind, dass wir Zuwanderung steuern und ordnen, als Rassisten abstempeln. Mhm. Wir leben in einer Welt, die sich tagtäglich verändert, wo die Themen komplex sind. Da gibt es keine Schwarz-Weiß-Antworten. Das heißt, wir wissen, wenn wir zwei Pole haben, muss die beste Antwort irgendwo in der Mitte liegen. Und ich finde, genau diese Stimmen müssen stärker aus der Mitte der Politik kommen, nicht von den Rändern. Und es ist im Übrigen kein Gegensatz zu sagen, wir gehen unserer humanitären Verpflichtung nach.
Okay. Ja.
Wir gehen unserer humanitären Verpflichtung nach, müssen aber Zuwanderung steuern und ordnen, weil wir begrenzte Aufnahmen und Integrationskapazitäten haben. Und wie können wir das vereinbaren mit unseren europäischen Errungenschaften wie Binnenmarkt und Freizügigkeit? Aber zu dieser Frage kommt es ja erst gar nicht, weil wir uns in diesen Lagern ständig verhadern und in diesen Streitigkeiten. Und das ist eine Debattenkultur, die lädt Menschen gerade nicht dazu ein, mitzumachen.
Ganz kurz, also welche Debattenkultur meinen Sie jetzt genau? Was hat Sie da genau gestört? Ihre eigene Partei, also die Grünen? Sie hätten ja versuchen können, sozusagen den Laden von innen diesbezüglich ein bisschen anders zu wenden und zu drehen. Stattdessen haben Sie gesagt, okay, dann gehe ich jetzt rüber zur CDU.
Ich habe 13 Jahre lang Politik gemacht in Mannheim im Gemeinderat. Ich war Fraktionsvorsitzende in der Zeit, wo wir die große Flüchtlingswelle hatten und auch die Corona-Pandemie hatten. Und natürlich habe ich mich da auch nicht eingebracht und habe auch gesehen, dass es sehr unterschiedliche Strömungen und Positionen in der Partei gibt, auch in Berlin. Und die Frage ist,
Sie haben gesagt, das war ein Kulturschock für mich aus Mannheim nach Berlin in die grüne Bundestagsfraktion. Das war ein Kulturschock. Warum?
Die Frage ist, will man sich an diesen Streitigkeiten aufreiben oder will man aktiv ins Machen kommen und ins Gestalten kommen? Und das sind für mich Fragen, die sind selbstverständlich. Es ist für mich keine Frage, dass wir unsere Grenzen schützen müssen.
Und das geht bei den Grünen
nicht? Und dann
möchte
ich in einer Partei oder in einer Fraktion Politik machen, in der dieser Grundsatz nicht in Frage gestellt wird. Und das war am Ende des Tages mein Beweggrund, wo ich gesagt habe, ich habe meine Grundsätze. Ich finde, Menschen, die mehr arbeiten, sollten am Ende des Tages mehr bekommen. Menschen, die Lust haben, mit ihren Gründungsideen was zu bewegen.
Nochmal, und das konnten Sie in Ihrer...
Die brauchen die richtigen Rahmenbedingungen in der Wirtschaftspolitik. Ja. Und genau diese Botschaften habe ich in der Unionsfraktion und im neuen Grundsatzprogramm.
Und das konnten Sie bei Ihrer Grünpartei nicht diskutieren?
Es gibt in der Grünen Partei unterschiedliche Meinungen, aber wie schon gesagt, ich finde, wir sollten immer den Menschen im Vordergrund haben und nicht
unterschiedliche
schauen, woher
Meinungen,
jemand
das
kommt,
ist ja
sondern wohin jemand möchte und ihnen auch die Möglichkeiten geben, die sie brauchen und Menschen befähigen, ihren Weg zu gehen. Und ja, mir, genau diesen Geist
Frau Seckmann,
habe
sehen
ich
sie
im
es
neuen
mir nach. Mir ist das zu wolkig. Ich will es gerne mal konkret wissen. Also warum sind Sie aus der Grünen Partei raus und jetzt zur CDU? Weil Sie nicht mit der grünen Migrationspolitik einverstanden sind oder was ist das Thema?
Unter anderem. Und
was stört Sie daran?
Wie schon gesagt, ich stehe für eine Debattenkultur, in der Menschen ihre Meinung äußern können, ohne in Schubladen gestellt zu werden.
Aber welche Meinung haben Sie denn geäußert, wo Sie das Gefühl hatten, die darf ich hier nicht sagen? Ist zu viel?
Das ist keine neue Meinung.
Läuft ungesteuert? Was war das Thema?
Also ich habe viele Jahre Kommunalpolitik gemacht und weiß, dass wir Zuwanderung steuern müssen, weil einfach unsere Integrations- und Aufnahmekapazitäten vor Ort nicht mehr ausreichen.
Okay, verstanden. So. Und wenn Sie das in der grünen Bundestagsfraktion in Berlin gesagt haben, was Sie mit Sicherheit gemacht haben, was war die Reaktion?
Die war unterschiedlich. Also es gibt ja auch bei den Grünen unterschiedliche Lager und Positionen und auch Flügel. Aber darum geht's nicht, Herr Lanz. Die Frage ist doch, was ist meine persönliche Motivation hinter diesem Wechsel gewesen. Ich möchte in einer Gruppe Politik machen oder in einer Fraktion Politik machen, wo diese Grundsätze nicht in Frage gestellt werden.
Sie haben damals gesagt, als Sie in den Bundestag eingezogen sind, jetzt ist es unsere Verantwortung, mit unseren grünen Ideen und unseren Konzepten die Menschen mit zu einem konsequenten Klimaschutz zu bringen und mit einer grünen Sozialpolitik dafür zu sorgen, dass eine echte Transformation gelingt, weil grün den Unterschied macht. Das haben Sie damals gesagt. Mhm. Dafür sind Sie gewählt worden.
Genau, mit den...
Verstehen Sie oder könnten Sie nachvollziehen, wenn Leute sagen, okay, dafür haben wir Sie gewählt und jetzt ist sie plötzlich bei der CDU?
Das kann ich natürlich nachvollziehen, weil die Menschen ja nicht wissen, was in mir passiert oder welche Prozesse man da durchläuft. Und die Frage ist auch ein Stück weit, wurde das umgesetzt, was wir uns auch vorgenommen haben? Und
das verstehe ich alles. Das verstehe ich alles.
Genau, aber was ich unter Sozialpolitik verstehe, ist nicht nur fördern, sondern auch zu sagen, wir möchten Menschen ermutigen.
Alles d'accord.
Aber das ist ein anderer Geist, Herr Lanz. Ja, also das ist ein anderer Geist, zu sagen, nach vorne mit den jungen
Leuten.
Mein
Punkt ist ein anderer. Stellen Sie sich mal für eine Sekunde vor. Ja. Jeder, der jetzt, Sie haben ein super Ergebnis damals erzielt. Das heißt, Sie waren jemand, der offensichtlich sehr vehement, sehr energisch für diese grünen Inhalte geworben hat. Jetzt geht ausgerechnet der, Sie haben das beste Ergebnis erzielt, der an dem Punkt so überzeugend war, geht jetzt einfach rüber zur CDU. Stellen Sie sich mal für eine Sekunde vor, das würde die halbe Fraktion so machen. Da wären die Leute auf der Palme, auch in anderen Parteien, und würden sagen, Entschuldigung, da brauche ich die nicht mehr zu wählen, wenn die dann nach der Halbzeit oder drei Viertel in dem Fall einfach sagen, na gut, war nicht so gemeint, jetzt gehe ich rüber zur CDU. Mir geht es gar nicht um die CDU. Ja, es geht darum, dass sie für etwas Bestimmtes in diesen Bundestag gewählt worden sind.
Ich wurde auch deshalb in den Bundestag gewählt, weil ich immer den Grundsatz vertreten habe, dass die Interessen der Menschen immer über dem Interesse der Parteien sein sollten. Ja, deswegen sind ja auch, also der Parteiprogrammatik sein sollten.
Was soll das heißen?
Wir haben ja nicht umsonst im Grundgesetz stehen, dass die Abgeordneten auch im Gewissen verpflichtet sind. Und ich bin immer noch sehr aktiv vor Ort, bin nahbar, bin ansprechbar.
Dann können Sie das doch in Ihrer Partei hart diskutieren.
Ich bin in den Bundestag gegangen, weil ich die Interessen meiner Stadt vertreten wollte. Und das tue ich auch und das werde ich auch weiterhin tun. Was heißt
für
das?
Für die Grünen.
Was heißt das? Mannheim ist eine Stadt mitten in der Transformation. Eine Stadt, die teilweise auch Stadtteile hat, wo Menschen mit großen sozialen Herausforderungen zu kämpfen haben. Und was sind die Antworten darauf? Und ich sage, die Antworten darauf sind, wir müssen die Leute, die in unserem Land was leisten, Unternehmertum voranbringen, unterstützen. Und wir müssen die Menschen, die Schwierigkeiten haben, auch ermutigen und ihnen die Möglichkeit geben.
Okay, würden Sie trotzdem sagen, mich interessiert sozusagen das Demokratietheoretische nochmal, würden Sie trotzdem sagen, die Leute, die jetzt kommen und sagen, Frau Seckmann muss ihr Mandat zurückgeben, weil die ist für die Grünen gewählt worden, haben die einen Punkt oder haben die keinen?
Das ist legitim, das zu vertreten. Ich wurde 2021 für 4 Jahre gewählt. Und
für die Grünen.
Und dieses laut Grundgesetz
bin sonst? Sie waren auf der Liste der Grünen.
Abgeordnete gewählt. Und Sie können mir glauben, dass ich mir auch über diese Frage Gedanken gemacht habe. Und ich habe mit sehr vielen Vertrauten auch gesprochen. Und ich habe auch den Zuspruch bekommen, zu sagen, Melis, wir haben dich als Mannheimerin gewählt, damit du unsere Interessen auch in Berlin vertrittst.
Okay, 2017 ist ein interessantes Jahr in Ihrer Biografie. Sagt Ihnen der Name Thomas Hornung etwas?
Ja.
Parteifreund, ehemaliger Parteifreund von Ihnen. War Pressesprecher der grünen Fraktion im baden-württembergischen Landtag und ist so wie Sie zur CDU gegangen. Wissen Sie, wie Sie damals reagiert haben?
Ja, natürlich weiß ich das. Was
haben Sie ihm gesagt?
Genau, ich war damals Fraktionsvorsitzende und es gibt einen Unterschied zu meinem Wechsel.
Sie haben
damals
gesagt, er müsse sein Mandat zurückgeben.
Ja, in der Rolle als Fraktionsvorsitzende habe ich das gesagt. Es gibt aber einen Unterschied. Dieser Wechsel war verbunden mit einer gut dotierten Stelle eines Mannheimer Bundestagsabgeordneten. Und wir sind in der Fraktion damals zum Schluss gekommen dass wir gesagt haben, dass er sein Mandat abgeben soll. Er ist ja dann im Gemeinderat geblieben und hat weiterhin Politik für die Mannheimer.
Aber bei Ihnen fordern Sie das und Sie selber machen es nicht?
Nochmal, das war eine Stelle, das war ein Wechsel, das mit einer gut dotierten Stelle verbunden war.
Sie können ja auch wieder zurück in die Kommunalpolitik. Sie müssen das ja nicht so machen, der Grün nach Mannheim. Wenn Ihnen Mannheim so wichtig ist, können Sie das doch machen.
Ja, warum haben wir denn Wahlkreise, Herr Lanz? Also wir haben doch deshalb Abgeordnete, Wahlkreisabgeordnete, damit auch die Interessen der Städte in Berlin vertreten werden.
Der Partei. Sie werden gewählt für ein bestimmtes Programm. Ich habe ganz kurz letzter Satz noch. Sie haben damals gesagt, es ist schon ein interessanter Satz. Sie haben gesagt, Sie bedauern das. Und Sie sagten, dass dieser Wechsel Ihres Parteikollegen leider, ich zitiere, den Eindruck bestärkt, die Politiker immer wieder unterstellen, das Engagement nutze nur dem eigenen Vorteil.
Genau, weil dieser Wechsel mit einer Stelle verbunden war. Wissen Sie, Herr Lanz, wir gehen in die Schulen, wir sagen den jungen Leuten, setzt euch für die Demokratie ein, setzt euch für eure eigene Meinung ein. Und diejenigen, die es dann machen, die kriegen gleich eine auf den Deckel. Ist das die Kultur, die wir in diesem Land haben wollen?
Das ist nicht mein Punkt.
Glaubwürdigkeit heißt auch, dass man für seine Meinung steht. Und wenn man merkt, okay, ich bin in einem Umfeld, da kann ich bestimmte Sachen einfach nicht umsetzen, dann muss man sich irgendwann fragen, bin ich eigentlich noch am richtigen Platz? Das ist ein ganz legitimer Prozess.
Es ist sogar auch ein demokratietheoretisch völlig in Ordnung, Herr Brücker. Sie kriegen gleich den Abschluss, Herr Heil. Aber ich würde gerne den inneren Widerstand noch mal fragen.
Also ich verteile tatsächlich auch natürlich diesen Glaubwürdigkeitsaspekt, diesen inneren Widerspruch muss sie aushalten. Sie ist eine frei gewählte Abgeordnete, sie ist nur ihrem Gewissen verpflichtet. Aber wir sind in einer Parteiendemokratie und man hat sie gewählt als Grüne. Trotzdem muss sie das Mandat nicht aufgeben. Es gibt zig Beispiele in der Vergangenheit von welchen Parteien auch immer, die das auch alle nicht getan haben, weil sie eine frei gewählte Abgeordnete ist, die nur im Gewissen verpflichtet ist. Aber diese Glaubwürdigkeitsthematik, die ist natürlich eine. Und das muss man in den nächsten Jahren beweisen, dass man, und ich fand leider jetzt auch Ihre konkreten Beurteilungen, vielleicht wollten Sie die Grünen jetzt nicht zu sehr attackieren oder kritisieren, aber wenn es eine Art inhaltliche Entwicklung der letzten zwei Jahre gegeben hätte, die Sie nicht mehr zu dieser grünen Fraktion durchgehen lassen, weil Sie das einfach nicht mehr schaffen und nicht mit Ihrem Gewissen vereinbaren können, dann würde ich es ja verstehen. Das habe ich jetzt so richtig inhaltlich auch nicht rauslesen können. Trotzdem ist es in Ordnung, dass sie das macht und das muss man
akzeptieren. Also man darf das, ne, um das nochmal klar zu sagen.
Das ist völlig in Ordnung.
Ja.
Ich glaube auch nicht, dass sie was versprochen bekommen hat, weil das kann auch die Union nicht leisten. Aber das kursiert ja dann auch sofort wieder aus der grünen Fraktion. Man hat ja bestimmt irgendwas versprochen. So funktioniert Politik natürlich auch nicht. In der Union gibt es auch Menschen in Mannheim und in Baden-Württemberg, die jetzt nicht wollen, dass Frau Seligmann da mal eben auf die Liste nach oben rutscht. Also insofern, ob das am Ende für Sie persönlich auszahlt, weiß man ja gar nicht.
Genau, aber es ist auch eine grundsätzliche Frage und das habe ich auch in meiner Begründung so formuliert. Es ist die Frage, in welcher Art und mit welchem Stil wir Politik machen wollen. Das können Sie auf alle Themen beziehen. Ja? Und ich bin jemand, ich rede lieber erst mit den Menschen und setze mich dann an den Schreibtisch und setze mich nicht als erstes an den Schreibtisch und lege es den Menschen dann vor. Und das ist der wesentliche Unterschied. Und ich finde, man muss auch hinter einem Politikstil stehen können. Und als Kommunalpolitikerin oder ehemalige Kommunalpolitikerin habe ich das gelernt. Und ich muss dann auch mit unbequemen Realitäten umgehen, auch wenn sie nicht in meine politische Erzählung reinpassen.
Bitte um kurze Antwort, Herr
Heil. Ja, ich kann und mag, wir kennen uns zu wenig, nicht über Ihre Beweggründe urteilen. Sie haben vollkommen recht, legal ist das alles. Aber ich stelle fest, Sie sind nicht direkt gewählter Abgeordneter. Das ist Isabel Casamatori, die SPD-Abgeordnete, die sich auch für Startups einsetzt, die auch Mannheim vertritt, die auch für geordnete Migrationspolitik ist. Das Zweite will ich Ihnen nur politisch sagen. Ich habe ja mit beiden koaliert, also mit den CDU-Lern und jetzt mit den Grünen. Also insofern kenne ich nämlich immer die inneren Verhältnisse.
Beides und nicht einfach.
Sie müssen Ihren Lebensweg gehen und wenn Sie wieder kandidieren sollten für die CDU und reinkommen, dann kann ich als Demokrat nur eins hoffen, nämlich dass Sie mithelfen, dass die CDU sich nicht sozusagen so konservativ weiter in die Ecke entwickelt. Denn wir brauchen auch in der Union Leute, die sich für modernes Staatsangehörigkeitsrecht einsetzen, ist vollkommen in Ordnung. Aber jetzt muss ich eins persönlich sagen, mit den Überschriften, die Sie gesagt haben, Wirtschaft fördern, Start-ups fördern, moderne Gesellschaftspolitik, Arbeit muss sich lohnen. Da wären Sie in Niedersachsen wahrscheinlich oder in Hamburg in die SPD eingetreten.
Das war ein bisschen zu wenig. Ich habe es befürchtet. Genau, Sie kriegen. Okay, vielleicht treffen wir uns nächste Woche wieder und Sie erklären den Wechsel zur SPD. Ja, möglicherweise ist das die Idee. Ich will nur noch einen Punkt ganz kurz sagen. Ihre Beweggründe und nicht, dass da ein falscher Zungenschlag reinkommt. Natürlich hat Ihnen Friedrich Merz nicht irgendetwas angeboten, irgendwas, das war nur ein Spaß. Ich nehme Ihnen Ihre Beweggründe zu 100% ab.
Absolut.
Und das kritisiere ich auch nicht. Mir geht es nur darum, dass man sagt, ich bin auf dem Ticket der Grünen in diesen Bundestag gekommen und bin jetzt plötzlich jemand anderer, ja, sozusagen von grün auf schwarz umlackiert. Das ist mein Thema. Und wenn ich Wähler bin, würde ich sagen, fühlt sich für mich nicht gut dann. Das ist das ganze Thema. Und wenn Sie sagen, ich gebe das Bundestagsmandat zurück und kämpfe ab sofort für die CDU und für Ihre Überzeugungen, die ich Ihnen zu 100% abnehme, dann ist das völlig in Ordnung.
Aber Herr Lanz, Sie sagen, verstehe ich?
Ja.
Aber sie beleuchten nur die eine Seite. Ich habe zum Beispiel, also ich habe natürlich auch Kritik bekommen. Das ist auch vollkommen okay, vollkommen legitim. Ich habe aber auch viel Zuspruch bekommen. Also ich habe ganz viele Mails bekommen und auch Nachrichten, wo Leute gesagt haben, Frau Seckmann, sehr gut, genau deshalb habe ich sie gewählt. Und bei der nächsten Wahl werde ich sie nochmal wählen. Ja, also es gibt die und die Meinung. Okay. Ja, und deswegen
Ja, das ist, mir geht es ja nicht um Meinung, das haben Sie auch genau verstanden.
Ja, aber ich glaube, genau, mit solchen Vorverurteilungen sollte man einfach an der Stelle ein bisschen vorsichtig sein.
Und keine, in so einem keine Prozess, Vorverurteilung, bitte.
Ja, und in solchen und in so einem Prozess habe ich natürlich auch mit sehr, sehr vielen Menschen drüber gesprochen, in der Partei, aber auch außerhalb der Partei. Und irgendwann habe ich festgestellt, es ändert sich einfach nichts. Ja. Und es gab auch eine Gesprächsanfrage an Winfried Kretschmann, die er leider nicht angenommen hat. Ja, und irgendwann muss ich meinen Weg gehen und muss den Raum finden, wo ich auch besteigen kann.
Der dann hinterher sagt, wenn jemand plötzlich sozusagen auf die Art und Weise die Seiten wechselt, so jemand fasst man eher mit spitzen Fingern an. So war's, ne?
Das genau.
Ist natürlich ziemlich böse.
Er hätte auch zum Hörer greifen können und mal fragen können, was
genau.
Das ist.
Ich danke Ihnen sehr und Ihnen allen ganz, ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal-Update. Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.